Captain, ich vernehme eine Störung des Franchise-Kanons. Wie sollen wir weitermachen?
Keine Sorge, singen Sie mir einfach nach. Row, row, row your boat gently down the stream.
Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream.
Ah!
Merry, merry, merry.
Nur eine Crew wagt es, in Gebiete vorzudringen, in denen noch niemand zuvor gewesen ist.
Und mit dieser wunderschönen, kindertauglichen, musikalischen Einlage herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zur neuen Folge der Kinotagesstätte, zum dritten Teil unserer Reihe Track Talk und zum Abschluss einer Saga, würde ich mal behaupten. Wir verabschieden ein paar liebgewonnene Figuren, Fragezeichen. Wir, das sind ich, Christian und Marius, hi.
Einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen, Tata. So früh habe ich auch wirklich seit dem Kindergarten nicht mehr gesungen.
Das, bei mir ist es zum Standard geworden, früh zu singen inzwischen. Das heißt nicht, dass ich besser geworden bin im Singen, aber ja, wie man vielleicht gehört hat.
Oh, jetzt könnte man irgendwie, wir haben ja schon ein, zwei Mal gesungen in diesem Podcast, könnte man vergleichen, ob deine Stimme schon Oktaven dazu gewonnen hat. Aber das überliegt den Zuhörern da draußen gerne da Rückmeldungen an unsere Gesangskünste auf kinotagesstätte.com.
Auf einer Skala von Dieter Bohlen bis Freddie Mercury, wo platziert ihr mich? Bitte gebt uns Feedback auf. Ja. Jetzt können wir das ja gleich abhandeln auf Instagram, auf kinotagesstätte.com oder in den Kommentaren bei Apple Podcasts. Ich weiß nicht, Spotify kann man gar nicht kommentieren, aber man kann kommentieren.
Doch, man kann. Muss es okay. Nur händisch freischalten, quasi. Und ich gehe da so alle paar Monate mal in die Statistiken rein oder alle paar Wochen. Und wenn da mal so ein Kommentar ist, dann schalte ich noch frei. Wenn er denn was Nettes sagt.
so einer bist du. Okay. Faschistoide Kommentarpolitik hier. Und Bewertung da lassen natürlich. So, sehr abgehandelt. Und dann steigen wir doch ins Thema ein, oder?
Star Trek. Star Trek sind wir mal wieder da zum dritten Mal. Das heißt, wir untersuchen jedes Mal zwei Filme und dieses Mal geht die Rechnung auf. Wir untersuchen Teil 5 und Teil 6 logischerweise und gehen weiter der Frage nach, ob denn das große Mysterium stimmt, dass die geraden Zahlen die besseren Filme sind und die ungeraden Zahlen die schlechteren Filme sind. Hier wird es vielleicht kontroverser. Mal schauen, wir werden darüber reden. Wir werden das Ganze natürlich auch bewerten. Und zwar in Photonentorpedos.
Genau. Wir wissen aus dem Stand offensichtlich nicht mehr, wie bis wohin diese Skala gekommen ist. Wollen wir das mal nachschlagen? Ich glaube 5.
Ich meine auch 5. Aber das ist ja schon peinlich.
Bei all den Wertungssystemen, die wir hier inzwischen haben, kann man da mal durcheinander kommen.
Wir brauchen eine eigene Excel-Tabelle für diese Ordnungssysteme. Das ist schrecklich.
5. Wir geben 5. Maximal 5 Photon-Torpedos. Keine halben, keine direkt. Viertel, keine Drittel.
Ja, Torpedos spielen heute auch eine große entscheidende Rolle.
Ja. Ich wollte noch sagen, bevor wir hier einsteigen, Marius, zu der von dir angesprochenen Legende, Sage, wie hast du es genannt, zum Mysterium, zur Faustregel? Gerade Zahlen schlecht, ungerade Zahlen gut. Zumindest für mich wird das in keiner Folge so sehr voraussichtlich mehr bestätigt wie in dieser hier.
Ja, man muss ja sagen, Christian ist immer der top vorbereitete Einsatzschüler hier in diesem Podcast und guckt die Filme immer relativ früh. Und ich immer so 2 Tage vor der Aufnahme, ach shit. muss ich heute wohl ein bisschen länger machen. Und deswegen sehe ich immer seine Letterbox-Bewertungen. Und es wird kontrovers heute. Es wird kontrovers
da
heute.
Da bin ich auch gespannt. Freue ich mich, dass wir auch mal auseinanderliegen anscheinend.
Ja, ich glaube wahrscheinlich bisher jetzt in keiner Folge so sehr wie heute. Und es gibt viel zu bereden, deswegen lass uns doch einfach starten mit Episode 5.
Das Imperium schlägt zurück. Nein, am Rande des Universums.
Von einem unbeschwerten Urlaub auf der Erde.
Guten Tag, Captain. Ich glaube nicht, dass Sie sich über den Risikofaktor im Klaren sind.
Zu den gefährlichsten Regionen des Weltraums.
von 1989. Worum geht es? Ach so, wie immer, Spoiler frei an dieser Stelle. Wir nehmen uns nicht zurück, was etwaige Plot-Twist oder das Ende der Handlung betrifft. Ja, Star Trek 5 setzt ein auf einem Planeten namens Nimbus 3, ein Planet in der neutralen Zone, ein gemeinsames Projekt aus menschlicher Föderation, Klingonen und Romulanern. Es sollte so ein Friedenssiedlungsprojekt sein, ist aber kolossal gescheitert. Stattdessen sind da jetzt ärmliche Verhältnisse. Es ist ein wüstenartiger Mad Max-Planet mit Nomaden, Räubern und allerhand seltsamen Gestalten. Und da taucht ein mysteriöser Mann auf, der stellt sich am Ende als ein gewisser Sybok heraus, ich komme mit den Spezies durcheinander, ein Vulkanier, der offensichtlich irgendeine Fähigkeit hat, die Wesen da unter seine mentale Kontrolle zu bringen, dass sie ihm willens sind zu folgen in dem, was er erreichen will. Er nimmt mehrere Konsule gefangen und daraufhin wird die Enterprise unter Kommando von James T. Kirk entsandt, um ja diese Konsule zu befreien, und schlägt aber fehl. Sybok kapert die Enterprise und will ins Zentrum der Galaxie fliegen, dort eine noch nie durchbrochene Barriere durchbrechen, um das Paradies zu finden, also etwas, was so der Anfang aller Schöpfung ist in den verschiedenen Religionen und Mythen der unterschiedlichsten Spezies.
Ja, wir haben erstmal den Beginn, der, wie ich finde, sehr zweigeteilt ist, in diesem Wüstenplaneten. Und also ich wusste schon vorher, dass dieser Film einen sehr schlechten Ruf hat. Wir kommen jetzt auch in die Filmegefilde rein, die ich nicht mehr kenne. Also Teil 1 bis 4 habe ich ja irgendwann mal im Laufe meiner Kindheit, Jugendheit gesehen. Mhm. Den jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also da konnte ich mich an null erinnern. Und ich wusste, dass der einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Und der beginnt, und zumindest auf, also ich habe den wie auf Blu-ray, sah das ziemlich geil aus, also dieser Wüstenplanet, also gestochen scharfes Bild, und war das Remastering-Team irgendwie sehr gut am Werk. Es war, wie ich fand, ein sehr cooler, mystischer Start, der aber trotzdem irgendwie dieses leicht cringy-hafte von Star Trek, das ja irgendwie auch immer mit rumschlägt, auch mit drin hat, weil da läuft halt einfach ein Western-Typ auf dem Pferd dahin, und den Typ, den er trifft, ist auch mehr so ein, weißt du, woran die mich erinnert haben? An diese Standardgegner von Dark Souls, diese Untoten in ihren Leibchen irgendwie.
Diese lebenden Leichen, ja.
Ja, ungefähr genauso schnell könnte man ihn wahrscheinlich wegfetzen. Aber irgendwie hatte dieser Start was Mystisches. Ich fand diese Idee von diesem Planeten cool, dass das so ein Föderationsprojekt oder so ein Projekt der Föderation ist mit den anderen Völkern, das dann aber scheitert und dass das so Gesetzlose jetzt sind, aber die dann revolutionieren. Also wäre das der Hauptplot dieser Geschichte, dieses Films gewesen, dann hätte ich da durchaus Potenzial erkannt, obwohl da auch ein paar cringige Szenen noch kommen. Aber auch diese Abgeordneten jeweils, die auch irgendwie spannend fand. Also es kommt eine neue Abgeordnete der Romulaner auf den Planeten. Man hat einen der Erde dort, der ein bisschen, ja, irgendwie schon alles gesehen hat und irgendwie auch keinen Bock mehr hat. Und man hat einen der Klingonen, der einfach nur zum Säufer geworden ist und gar keinen Lust mehr hat. Irgendwie, das fand ich alles cool, und wir haben Schnitt zur Crew beim Sommerurlaub. und das nicht für, aha, lustiger Anfang mal ganz kurz, sondern das geht schon echt lange, wie erstmal Kirk den irgendeinen Berg besteigt, gerettet werden muss von Mr. Spock, beziehungsweise auch erstmal runterfällt durch Mr. Spock, aber dann auch gerettet wird. Wir haben
übrigens Kirk top fit, ne? Also man müsste jetzt noch mal gucken, wie alt, was lasst du denn? Ne, da einfach so freeclimben an der Wand an so einer Steilwand.
Ja, das ist so lächerlich.
Natürlich ist das lächerlich.
Mit einem
fast 60-jährigen William Shatner, dem kaufe ich das nicht wirklich ab. Aber okay.
William Shatner sich selber ja scheinbar schon, weil er hat sich jetzt ja selber so nicht ins Drehbuch geschrieben, aber zumindest Regie geführt und gedacht, ja, nee, das würde ich mir selber noch zutrauen. Und weißt du, dass es ein Stunt-Double war? Ja, man sieht es sehr, sehr krass tatsächlich. Man hat aber noch Sulu und Chekhov, die zusammen wandern sind zum Beispiel. Also man hat so ein bisschen, das ist alles cringy natürlich und storymäßig komplett egal. Aber man hat so ein bisschen Crew-Gefilde und ich finde, das kann ich direkt mal sagen, was den ganzen Film trägt, ist die Crew, die Charaktere, wie immer, die zusammen sich gegenseitig frech anmachen und irgendwie immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben und füreinander einstehen. Und diese Crew-Gefilde, finde ich, funktioniert in Teil 5, trotz aller Schwächen, zu der wir noch kommen, sehr, sehr gut.
Ich würde es einschränken auf das Trio Kirk, McCoy, Spock, die den Großteil des Films miteinander bestreiten und die auch am Anfang da am Lagerfeuer sitzen und Marshmallows essen und Lagerfeuerlieder singen, leider nicht das Lagerfeuerlied, sondern und den von uns zu Beginn angestimmten Kanon und wie sich dann Spock darüber beschwert, dass er den Sinn dieser Worte einfach nicht versteht, was soll das überhaupt heißen, man paddelt da einfach einen Fluss runter, das ist doch alles sinnlos und das ist schon nett, das bringt so ein bisschen Charme,
ja, und
diese typische Charme und Menschlichkeit in diesem Dreiergespann, diese drei engen Freunde, das ist schon sehr, sehr sympathisch.
Ich habe halt fest damit gerechnet, dass diese Kanon-Thematik oder sowas oder dieser Sinn von Liedern, von Quatschliedern irgendwann nochmal aufgegriffen wird oder dass diese Kletterkünste von Captain Kirk nochmal wichtig werden, ne? Dass er irgendwo nochmal einen riesigen Berg besteigen muss irgendwie am Ende des Films oder
ja,
sowas.
Ja, aber dazu hätte es ein gutes Drehbuch sein müssen, ja.
Dazu hättest du ein gutes Drehbuch. Ich würde sagen, erstes Semester Drehbuchschule hättest du dafür gebraucht, dass du irgendwas am Anfang etablierst, was am Ende halt nochmal kommt. Gerade wenn es halt so extrem lange dargestellt wird. Also, naja, eine Moral wird am Anfang aufgemacht, die dann, wie ich finde, hätte relativ einfachen Abschluss hinkriegen können, aber wer bin ich, die Drehbuchautoren zu kritisieren von Star Wars Episode, Star Trek Episode 5.
Ja, und dann geht's auf die
weiter.
Enterprise und ja. Dummes kleines Detail, da steigt halt Kirk aus dem Shuttle aus und zwei so Hanseln stellen ihm so eine Minitreppe hin. Also vorher sieht man ihn da freeclimben, aber um aus dem Shuttle rauszukommen, braucht er so eine Zwei-Stufen-Treppe. Naja, jedenfalls diese.
Ja, weil er so fertig ist vom Freeclimben.
Ja, ja, natürlich. diese Enterprise ist in miserablem Zustand und trotzdem fliegen sie los. Das ist ja die neue, ne? Die haben ja am Ende von Teil 4 haben sie ja die neue Enterprise gekriegt, die noch im Hangar stand, sozusagen das Klonmodell. Und ja, bekommen den Auftrag eben nach Nimbus 3 zu reisen für diese Rettungsmission. Und gleichzeitig gibt es noch ein Raumschiff mit Klingonen, die geradezu verzweifelt auf der Suche nach einem Kampf, nach einer Konfrontation sind und da erstmals auftauchen, aber dann lange, lange Zeit keine Rolle mehr spielen. Auch das sehr seltsame Drehbuchentscheidung.
Ja, seltsame Drehbuchentscheidung. Ich meine, das wird sich durch den Film ziehen. Aber auch da, der Wille zählt, würde ich einfach mal glatt behaupten. Auch das fand ich irgendwie schon spannend, dass man so Klingonen in ihrer reinsten Form quasi sieht, die einfach nur Bock auf Abenteuer haben und denen das alles, was dort rum passiert, eigentlich relativ egal ist. Die einfach nur Bock auf Konfrontation und ein bisschen Action haben. Und dann natürlich mit dem berühmten Captain Kirk ihr Ziel quasi vor Augen sehen. Auch da Potenzial. Naja, gut, sie kommen auf dem Planeten an, versuchen ein Ablenkungsmanöver zu starten. auch da nochmal Cringe-Faktor 100, in dem Uhura ein bisschen nativ tanzt für die nächtliche Nachtschicht und die Nachtschicht im von so 20 Männern haben nichts Besseres zu tun, wie diesen Hügel rumzulaufen. Gut, die sahen wahrscheinlich seit 50 Jahren keine Frau mehr, was weiß ich, irgendwas wollen mir die Szene sagen. sie ist zumindest.
Ich glaube, da werden einfach seltsame Klischees bedient, aber ja.
Ja, das ist das auch. Aber man kann es auch hier Kritik an Männern, kann man auch so lesen.
Ja, natürlich, ja. Wenn eine Frau sich da lasziv regelt, dann ist das natürlich als Kritik an Männern zu lesen.
die Sexlust der Männer, die weil ja ausnahmslos dieser Wachen da auf sie quasi raufspringen. Fand ich, naja gut.
Lass es weitermachen, bevor es noch schlimmer wird.
Ja, aber okay, du willst die fast 60-jährige Uwe dann abstreiten, dass sie noch sexy tanzen
jetzt,
kann?
Marius, jetzt zieh ja wirklich weiter. Das ist, ich habe keine Lust, jetzt noch darüber zu diskutieren. Das ist ein ganz anderes Fass. Das können wir gerne mal in einer anderen Folge aufmachen. Ich möchte über den Cyborg reden. Über den Cyborg im Raum, der dann letztendlich, nachdem da gibt es einen Überfall auf dieses Lager, die versuchen da die Kontrolle zu übernehmen, aber es schlägt halt fehl und Cyborg stattdessen übernimmt die Kontrolle über die Enterprise und es ist schon, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise als klar wurde, okay, das ist ein Vulkanier, habe ich gesagt, ach, das ist doch bestimmt der Bruder von Spock oder so. Und es stellt sich heraus, das ist Spocks Halbbruder. Halleluja. Also, es geht einfach weiter mit den Klischees.
Ja, also erstmal dachte ich so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an Khan erinnert, ne? Der wird von diesem Planeten weg, ist ultra smart und irgendwie so ein Khan in klein. Ein bisschen oder Khan als Vulkanier. Und irgendwie mit so einem Masterplan. Aber er hat gar keinen Masterplan. Also irgendwie wuselt er sich da so mehr oder weniger auch durch. Also sein Plan ist jetzt nicht so krass. Also 2-3 Schiffe mehr und er hat eigentlich Glück, dass da nur die Enterprise drauf geantwortet
hat. Ja, ich meine, das ist ja sein Ziel, durch diese Geiselnahme ein Schiff anzulocken und das dann zu übernehmen. Aber ja, hast recht. Wenn er,
ein Schiff.
Genau, wenn da mehr gekommen wären, dann hätte das alt ausgesehen. Also, er hat schon, man weiß nicht so wirklich, wo er herkommt. War er schon die ganze Zeit auf dem Planeten? Kam der jetzt woanders her? Habe ich das irgendwie verpasst?
Wie der hingekommen ist?
Mhm.
Nee, er war ja auf Vulkan und wurde dann, glaube ich, verbannt und hat Zeit seines Lebens dann versucht, das zu lösen, worüber dann der eigentliche Plot irgendwann mal nach einer Stunde anfängt, nämlich dass wir natürlich am Rande des Universums nach Gott suchen wollen.
Mhm.
Oder wie auch immer sie in anderen Kulturen heißen mögen.
Ja, natürlich da wunderbarer Doppelfehler direkt in der deutschen Untertitelübersetzung. Im englischen Original ist es ja The Final Frontier. Am Rande des Universums passt halt in zweifacher Hinsicht nicht. Es geht A, ins Zentrum und B, der Galaxie.
Ja, Rande des Universums habe ich auch nicht so ganz verstanden. Final Frontier, ja, mag ja sein, was da so final sein soll. Naja, gut, kommen wir noch so ein bisschen zu sprechen. Erstmal gibt's ganz viel Hackmeck auf der Enterprise, denn es gibt einen großen Reveal, der große Twist des Films. Es ist sein Halbbruder, wie du schon sagtest, und alle Fragezeichen gehen an nach dem Motto, ja, warum hast du es denn nicht früher gesagt? Jetzt bin ich mal auf die Erklärung gespannt. Große Schulterzocken. Also,
man muss halt diesem Antagonisten, diesem vorgeblichen Antagonisten, muss man irgendwie noch eine persönliche Note reingeben, irgendwie mehr Profil geben, wenn die schon sonst irgendwo da ist. Und da holt man halt die familiäre Verbindung zu einer wichtigen Figur innerhalb der Crew. Zieht man halt aus der Kiste.
Ich hätte es vollkommen okay gefunden, wenn das einfach ein krasser Vulkanier gewesen wäre. Und dann hätte Spock ja genug Verbindung gehabt. So ist halt für die eine Szene da, dass er ihn nicht erschießt. Und dadurch soll, glaube ich, der Plot dann vorangetrieben ist, dass Kirk an Spock zweifelt quasi, ne? Und da ist ja auch wieder Potenzial.
Ja. Das
nicht ausgeschöpft wird.
Das
also außer, dass
nicht,
ab und zu mal
ausgeschöpft wird, nee.
Ja, es gibt noch so ein paar kecke Sprüche von Kirk gegen Spock. So nach dem Motto, aber das schaffen wir nur, wenn sie sich diesmal trauen zu schießen oder sowas. Oder ich kann diesmal auf sie zählen. Ungefähr auf diesem Level. Aber auch da, mit einem guten Drehbuch, wäre das hier, glaube ich, ein guter Film geworden.
Ja, ich muss dann übrigens noch einen Einwand von Anfang revidieren. Diese ganze Kletterthematik wird doch noch mal halbwegs relevant, nämlich als dann Kirk, McCoy und Spock innerhalb des Raumschiffs sich befreien und fliehen. Da müssen die ja so einen sehr hohen Schacht hochklettern. Da wird das Klettern noch mal halbwegs relevant. Und da kommt auch wieder Spock mit seinen Schuhen an, mit seinen Flugschuhen und muss wieder retten. Und da ist es.
Ja, ich bin kein Drehbuchexperte, gebe ich gerne zu. Ich habe wenig Theorie darüber gelesen. Aber sollte das nicht am Ende kommen?
Ja, sollte am Ende kommen. Oder irgendwann, aber ja, es wäre besser gewesen, wenn der Film an diesem Punkt geendet wäre, würde ich mal behaupten. Denn.
Aber es gibt ja einen Berg am Ende, also das ist doch einfach ein Hacker. Gut, wir gehen weiter, ja. Es wird drehbuchtechnisch zumindest nicht besser.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, Kirk holt ja dann wieder die Kontrolle über das Schiff zurück. Kirk entscheidet sich, ja, komm. Wir sind Entdecker, wir sind Abenteurer, wir machen das jetzt. Wir fliegen da jetzt durch, was auch immer dahinter ist. Ein mysteriöser Planet namens Shakari, der dort liegen soll. Das Paradies, wie gesagt. Und ja, dann fliegen sie einmal durch den Tuschekasten. Und dann ist da dieser Planet, der erstmal eigentlich aussieht wie ein blauer Stern. Stellt sich aber heraus, okay, das ist ein Planet, tatsächlich ein Gesteinsplanet, auf dem wir landen können. Das tun sie dann auch. Unsere drei Gespannen plus Sybok.
Ja, dabei können wir nochmal über diese Barriere sprechen. Also das ist ja wirklich diese große Barriere, die noch keiner durchdrungen hat. Das ist das große Mysterium, das ist das Krasseste. Das hält uns quasi von Gott ab. Also da war noch nie jemand irgendwie, hat sich da auch noch rangetraut. Sie fliegen einfach durch. Es schüttelt sich mal kurz.
Ne? Es schüttelt sich, ja. Aber es ist so ein 2001-artiger Fiebertraum, ne?
Okay, vielleicht sind sie farbenblind danach, das kann sein.
Oder einen epileptischen Anfall, ja. Aber
das ist so eine Warnung an dieser Barriere. Epileptiker dürfen nicht durchfliegen, alle anderen viel Spaß.
Ich meine, es ist das Zentrum der Galaxie und es ist ja nicht so, dass da, also ich weiß nicht, welcher Esoterik-Guru dieses Drehbuch geschrieben hat und irgendwie sämtliche physikalischen, astronomischen Erkenntnisse einfach ignoriert. Und das sind ja wirklich Sachen, die bei Star Trek normalerweise relativ wichtig sind, ne? Irgendwie so halbwegs astronomische Glaubwürdigkeit, physikalische Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist eher astrologische Glaubwürdigkeit.
Genau. Das ist eher astrologische Glaubwürdigkeit hier dann in dem Fall. Und dieser Planet, ja, wie gesagt, auch ein Wüstenplanet oder ein Gesteinsplanet, und da entdecken sie dann eine Art Tempel, der sich aus dem Boden schält, und da ist dann auf einmal Gott oder ein seltsames Gesicht in einem blau-weißen Lichtkegel. Ein alter Mann mit Bart und Wollmähne.
Ja, fairerweise sagte er natürlich, dass er die Form nur angenommen hat, weil sie sich das quasi so vorstellen. Ne? Also, bevor man jetzt irgendwie sagt, er ist ja komplett klischee-mäßig und dumm, ja, da haben sie dann schon Ausrede gefunden.
Haben sie Ausrede gefunden, ja, besser als Erklärung. Ja.
Ja, nee, Erklärung kann man das nicht nennen, aber eine Erklärung möchte Captain Kirk, denn Gott möchte das Raumschiff der Crew haben, beziehungsweise, ja. Ja, fordert es ein, und Captain Kirk, der Tausendsasser, der Fuchs, der fragt sich natürlich direkt, was will Gott mit einem Raumschiff? Und ich finde der Satz, wenn nichts von diesem Film hängen bleibt, dann dieser Satz. Und ich finde ihn eigentlich schön. Eigentlich ist das ich glaube, dieses Finale in Anführungszeichen passt nur so gut, weil der Film auch an manchen Stellen halt sehr auseinanderfällt und nur deswegen, aber irgendwie hat das für mich gepasst. Das passt zu diesem Schrott davor, mehr oder weniger, dass hier einfach darüber diskutiert wird, warum braucht Gott eigentlich ein Raumschiff? Und diese sagenumwogene Gestalt dort in diesem Lichtkegel, die irgendwie, was weiß ich, wie lange darauf wartet, befreit zu werden, hat sich niemals darüber Gedanken gemacht, was eigentlich, wenn jemand nachfragt. Das ist so dumm, dass es mir wieder gefällt.
Okay,
gut. Ich hatte spätestens da sehr viel Spaß.
Okay, ja gut, okay, wenn du das auf so einer spaßigen Note siehst. Für mich, ja, war das schon so ein bisschen die Messe gesungen bei dem Film, ehrlicherweise. Und es kommt dann kommen endlich auch die Klingonen, die tauchen auf, und deren Raumschiff wird dann übernommen von Spock, und Spock ballert dann Gott weg, oder diese Entität ballert er dann weg mit einem ordentlichen Photon-Torpedo, und dann ist alles gut und die können wieder Party machen, und am Ende hocken sie wieder alle im Camp, ne, im Yosemite Park, und dachte so kurz, ist das jetzt der Twist des Films, dass die eigentlich da die Nacht einfach nur im Yosemite Park verbracht haben und all das nur geträumt haben? Ich wüsste nicht, ob ich es besser finden würde, weil dieser Film, dieses Drehbuch fühlt sich schon so ein bisschen fiebertraumartig an, oder traumartig, aber auch genauso unlogisch, wie halt Träume sind, oder so, ah, ich will es auch nicht unlogisch nennen, aber so es ist sehr uninspiriert und sehr es arbeitet so bestimmte Checklisten ab, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Und ich saß auch nicht da und dachte mir die ganze Zeit, boah, was eigentlich für eine miserable Scheiße. Aber dieser Film ist an mir vorbeigezogen und am Ende dachte ich so, nee, das war nicht gut. Irgendwie hat das alles nicht zusammengepasst und das hatte sehr wenig Flow, sehr wenig, was mich irgendwie am Ball gehalten hat und für mich eins der bisher definitiv schwächste Beitrag. Und ich bin ja, hätte mich wirklich gefreut, wenn ich all die Meinungen da draußen Lügen strafen würde. Aber nee, das war nix, dieser Film.
Eigentlich kann ich dir nicht widersprechen. Rein, also wirklich drehbuchtechnisch ist das hier unterste Kürze. Wirklich, da funktioniert sau wenig an Emotionalität, an Continuity, an wann überhaupt dieser Plot auch mal entgegenkommt. Also ich hatte mich auch so ein bisschen an Slow Motion Picture erinnert, ne, an den ersten Film.
Da hatte die böse Entität ja wenigstens noch so eine Doppelbödigkeit, aber hier ist es halt einfach nur ein Dude im Licht, der halt einfach weg will und wenn man ihn hinterfragt, wird er böse.
Ja, fragt sich mal, warum er da eingeschlossen worden ist, ne? Erfahren wir das eigentlich? Nee. Ich glaube, es gibt keine Hintergrundinformationen.
Gibt gar keine Info, was das jetzt genau ist und war.
Mit Hintergrundinformationen spart er sowieso ganz gerne mal, was ich jetzt allerdings auch nicht so schlimm finde. Also, das Drehbuch hat ja sowieso jetzt nicht die besten Ideen und deswegen will ich jetzt auch nicht wissen, was die für Ideen hätten, wenn sie auch noch die Hintergrundgeschichte erklären würden. Deswegen lieber dann Mysterium lassen, wenn du keine gute Ideen hast. Wie gesagt, irgendwie sind da zwei Filme drin. Dieser Planet, der dort entstanden ist durch die Föderation oder durch die Föderation Romulada und Klingonen, finde ich den deutlich interessanteren Plot und da hätte man einen ganzen Film auch drum stricken können, wie ich finde, wie dieser Planet rebelliert und dann wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Auch da hätte man interessante Sachen, also wie diese Friedensprojekte manchmal halt scheitern. Auch da kann man ja wunderbare Rückschlüsse auf unsere reale Welt ziehen. Irgendwelche Projekte, die gut gemeint sind vielleicht, aber dann in der Realität irgendwie nicht gut ankommen. Und sei es irgendwelche Hilfsprojekte für Afrika oder sowas, die komplett an der Realität der dort lebenden Bevölkerung vorbeigeht und dann Dinge dort bauen, die sie eigentlich vielleicht nicht brauchen. Da lag Potenzial und
da lag Gold, irgendwie
habe ich das die ganze Zeit schon mitgespürt. Gleichzeitig haben wir einen ultra quirky, ich möchte sagen campy Film, der mich dann in vielen Szenen dann auch unterhalten hat dadurch. Also viele Szenen waren einfach so absurd und manche würden sagen so schlecht, dass es halt wieder unterhaltsam war und das mochte ich. Also es hatte dann doch ein Unterhaltungspotenzial für mich wenigstens. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich nicht in Abrede stehen, dass das Drehbuch Müll ist, dass William Shatner wahrscheinlich seine schlechteste Leistung der gesamten Reihe abgibt, aber er war ja auch in Doppelbelastung, ne, der arme Mann. Muss man verstehen. Im Fußball, ne, Doppelbelastung heißt meistens Abstieg. hier sind wir ähnlich dran. Aber allein dieser Anfang mit dem Nationalpark und sonst was und das ist alles irgendwie schön dumm. Ich mochte das.
Ach, für mich hat es nie die Schwelle zum, also die Dummheitsschwelle zum Unterhaltsamen wirklich überschritten. Mal so ganz, ganz kurz, aber über weite Strecken dann nicht. Und ich weiß nicht, wollen wir zur Wertung kommen?
Ja, wir können zur Wertung kommen. Ja,
und ich kann guten Gewissens hier die niedrigstmögliche Wertung von einem Photon-Torpedo aussprechen.
ich möchte irgendwo zwischen 2 und 3 landen. Wobei 3, also, ja, ist eigentlich zu viel. Ich habe ihn eigentlich auch 3 Sterne bei Letterboxd gegeben. Aber als Star Trek-Film. Und darum geht's ja hier innerhalb nicht wie unterhaltsam ich den Film fand, sondern wie gut ich ihn als Star Trek Film fand. Und da war die Crew auch wirklich, wie ich fand, das große Highlight mal wieder. Die Sets vielleicht noch, die Effekte auf gar keinen Fall. 2. Wir sind am Ende dann Star Trek technisch doch nicht so weit auseinander. Ich hatte aber deutlich mehr Spaß damit.
Das ist schön für dich, das freut mich tatsächlich. Das heißt, meine ehrliche Bewunderung dafür, dass du an diesem Film Spaß hattest.
Sehr schön, ja. Ob wir auch Spaß hatten beim nächsten Film, denn eigentlich steht uns ja jetzt wieder ein absolutes Highlight an. Nicht wahr, Christian?
In der Tat, das ist so, wir sind bei Star Trek 6, das unentdeckte Land aus dem Jahr 1991.
Das Klingonische Imperium wird bestenfalls noch 50 Jahre leben.
Den Klingonen einen sicheren Hafen im Föderationsgebiet anzubieten, wäre Selbstmord.
Das sind Tiere, Jim. Sie werden sterben.
Sie, Captain Kirk, werden unser erster Ölzweig sein.
Wieso ich?
Und diese Zahl ist durchaus relevant, denn eiserner Vorhang ist gefallen, Sowjetunion ist schon zerfallen, zerfällt gerade. Naja, jedenfalls, die alten Feindbilder sind weg, der Kalte Krieg ist vorbei. Und das macht sich auch im Drehbuch deutlich bemerkbar, dass sehr zeitgeistig ist. Es geht damit los, dass auf einem klingonischen Mond eine große Explosion stattfindet und dadurch die Hauptenergiequelle der Klingonen, ihrer Heimatwelt, versagt. Dadurch verliert dieser Planet nach und nach Sauerstoff und wird über die Jahre unbewohnbar. Und jetzt kommt es zu Friedensverhandlungen zwischen den Klingonen und den Terranern, den Menschen. Und Kirk soll so ein bisschen den Diplomatenvermittler oder den Diplomatengeleitschutz geben und einen Botschafter der Klingonen zur Erde bringen, um diese Friedensverhandlungen in Gang zu setzen. Und Kirk natürlich ein großes Problem damit, die Klingonen, seine alten Feinde, einen Klingone hat seinen Sohn damals getötet. Das verzeih ich ihnen nie, ich werde sie immer hassen, aber naja, er ist halt Captain, er nimmt diesen Befehl an und es kommt dann zu einem ersten Treffen und zu einem Dinner, bei dem es eher kühl zugeht, aber man nähert sich so langsam an, irgendwie scheint da doch eine gewisse Harmonie möglich zu sein. Dann aber plötzlich werden zwei Photon-Torpedos scheinbar von der Enterprise auf das Raumschiff der Klingonen geschossen. Es beamen sich zwei Föderationssoldaten darauf und erschießen den Botschafter. Kirk wird daraufhin in Gefangenschaft genommen, zusammen mit Spock, und verurteilt und in eine Strafkolonie der Klingonen gesteckt. Und ich will jetzt gar nicht so weiter reden. Ich glaube, das können wir so langsam dann entfalten, wenn wir nochmal in die tiefere Besprechung gehen dieses Films. Denn ich finde, da gibt es doch mehr Besprechenswertes und Lobenswertes vor allem als beim vorherigen Film.
Ja, natürlich. Also wir haben hier ganz klar den besseren Film vorstehen. Und an mich kamen jetzt eher neutrale Schwingungen, was diesen Film angeht. Also ich hatte weder jetzt großartig Positives noch Negatives darüber gehört. Und war echt gespannt, wie dann der letzte Film wird mit der Original-Crew. Hatte jetzt keine großen Erwartungen, auch nach Teil 5 natürlich. Und auch der Plot, fand ich den gut, fand ich den nicht gut, dass diese, also es war schon, nee, eigentlich muss man sagen, das Drehbuch ist, was vorher die Schwäche war, ist hier wirklich die Stärke. Einfach, man hat wirklich wieder eine gute Idee, eine gute Sci-Fi-Idee, die aber auch unser reales Leben quasi fußt, ne, du hast es schon gesagt, den Untergang der Sowjetunion, das Wegfallen eines Feindbildes ist mehr oder weniger haargenau dasselbe jetzt hier. Die Klingonen, die noch 50 Jahre zu leben haben, weil sie sich selber in die Luft sprengen, auch schön. Da mochte ich die Idee von Mars Effect lieber, warum eine Zivilisation untergeht. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast.
Ja, warum alle Zivilisationen untergehen, ne? Alle 20 oder 50.000 Jahre oder so, ja.
Nee, ich gehe nur von der einen aus, von den Rex, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Kroganer.
Ach so, ja. Ja, okay, das ist ein bisschen komplizierter bei den Kroganern gewesen, aber wir
schweifen keine hier. Mehr.
Ja, darum ging's mir. Wir schweifen hier in unserem Nerdtum ab. Ja, letztendlich, also die Klingonen sind in einer geschwächten Position und für die Menschen geht es jetzt auch so ein bisschen um die Frage, und das wird ja auch dann offensichtlich, machen wir jetzt Frieden oder unterwerfen wir die Klingonen, ja, um diese Gefahr zu bannen, ja. Geht dann um die Frage Vertrauen gegen Skepsis, ne, bei so einer alten Feindschaft, ist es überhaupt möglich, da eine geordnete Zusammenarbeit aufzubauen, Diplomatie wirklich zu schaffen, wie sehr wird die von einem alten Groll verhindert? Und es fängt übrigens schon vorher an mit dieser Explosion auf diesem Klingonenmond, das ja auch eine eindeutige Anspielung an Tschernobyl zum Beispiel ist, an den Zwischenfall da. Und ich mag diese Ausgangslage sehr, dass man wirklich, also du hast hier 1991 und hast einen Film, der ganz, ganz zeitgeistig ist und das so wunderbar in dieses Universum transportiert. Und die Enterprise ist auch schon nach 14 Minuten unterwegs. Da ist nicht langer Aufbau und so weiter. Das ist alles sehr, sehr knackig. In Sachen Special Effects habe ich einen sehr deutlichen Sprung wahrgenommen, was so die Schiffe betrifft, wie die im Raum schweben. Also es ist, mir hat das sehr gut gefallen von Anfang an.
Auch das Set-Design und sowas auch drin sieht irgendwie alles ein bisschen hochwertiger aus, alles ein bisschen moderner. Alles sieht irgendwie eine Stufe besser aus. Auch inszenatorisch sieht das alles besser aus. Klar, wir haben wieder Nicholas Meyer auf dem Regiestuhl, der auch Son of Khan gemacht hat, der ja der größte Fanliebling ist wahrscheinlich bis dahin, wenn man 4 rauslässt, wobei das ja so ein Special-Ding ist, würde ich immer noch behaupten, mit der Vergangenheitsreise. Und worauf wollte ich hinaus? Nichols Meyer, Inszenierung, bla bla bla, was hattest du gesagt?
Es sieht alles viel besser aus.
Das ist korrekt. Nee, die Ausgangslage, da genau, warst du, glaube ich, mit den und dass das alles relativ schnell und zackig vorangeht und auch der Plot quasi, also ich glaube, dieser Schuss ist dann wirklich so nach 20, 25 Minuten.
Zwischendurch ist ja noch das Dinner, also ich glaube, es ist eher so 30 Minuten, um die 30 Minuten
mag das schon sein. Na, da sind wir wieder bei Drehbuchriegeln, ja, perfekt in der Zeit, mehr oder weniger, bei 1-2 Stunden.
Und es ist auch ein Moment, der überrascht, weißt du, weil bei dem Film davor, der hatte diese Qualitäten nicht, dass der so große, überraschende Schockmomente hatte. Und das ist wirklich so ein Moment, der, also man hat so eine leichte Vorahnung, irgendwas passiert jetzt gleich. Und klar, die Handlung muss in Gang kommen, aber dass dann wirklich diese Torpedos fliegen und dann auch das Schiff treffen, dann der Überfall, das geht alles so schnell und man ist so überrascht von dem, was passiert, so überwältigt wie halt alle Figuren, die hier betroffen sind auf der Enterprise und auf dem Klingonenschiff. Und dann, als sich das fängt und die Klingonen ja die Enterprise angreifen, auch dann überraschend, Kirk steht da völlig verdutzt und sagt, wir ergeben uns, wir kapitulieren. Und auch das ist ein schöner Moment, so, den man nicht erwartet bei einem Kirk, der sehr impulsiv ist und sehr auf Konfrontation geht und er sagt, nein, wir kapitulieren jetzt hier. Er überwindet sich selbst und seine Ressentiments und anstatt jetzt hier wirklich den Krieg vom Zaun zu brechen, der ist er im Dienst einer höheren Sache und will noch alles retten, was diese Diplomatie, diese Friedensverhandlungen betrifft.
Was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass jeder Star Trek-Film, der angeschlossen hat, hat immer angeschlossen an den Vorgänger. Ne? Also hat immer irgendwas aufgenommen von dem Vorgänger, sei es nur die neue Enterprise, die dann irgendwie in Teil 4 gebaut worden ist und dann Teil 5 die erste Fahrt unternimmt oder sowas. Ne? Teil 6 ignoriert schon fast extrem offensiv Teil 5, weil eigentlich haben wir ja schon in Teil 5 das zum Beispiel diesen Botschafter geholfen wird von den jetzt sage ich auch schon Kroganer. Nee,
Klingon.
Dass von den dem Botschafter von den Klingonen geholfen wird und schon da Captain Kirk sich so ein bisschen mit ihm anfreundet oder sowas und ihm also diesen Hass auf die Klingonen haben wir jetzt wirklich seit eigentlich Teil 3 nicht mehr so richtig gesehen. Kommt so ein bisschen für mich out of nowhere, dass der jetzt nochmal sein Sohn auspackt, irgendwie da sich anschaut und denkt sich so, oh ja, diese Klingonen, ich hasse sie. Das eigentlich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr. Aber es ist so ein bisschen Benefit of the Doubt. Also kann man schon machen, ist für mich jetzt nicht so genau ersichtlich, dass er so einen Hass hat, dass er sie ausrotten will.
Ja, gebe ich dir den Punkt auf jeden Fall. Kam für mich auch ein bisschen überraschend, dass der jetzt so radikal in seinem Denken ist. Man hätte es auch etwas zweifelnder formulieren können. Er hätte es auch etwas zweifelnder formulieren können. Aber ich finde auch, die Filme brauchen nicht. Ja, oder
eine Szene vorweg, irgendwie, wo er so Palpatine-mäßig so ein bisschen manipuliert wird, irgendwie, hätte ich vielleicht schön gefunden.
Ich finde aber, die Filme brauchen diesen Rückbezug, diesen zwanghaften, sie brauchen keinen zwangläufigen Rückbezug zu vorherigen Filmen. Es spielt mir in diese Serialität sehr rein, wo ja auch in der ursprünglichen Serie wirklich jede Episode eine eigene Geschichte erzählt hat. Da muss es nicht immer fortgesetzt werden und sich alles beeinflussen. Deswegen gebe ich dem Film da zumindest den, mache ich ihm keinen Vorwurf, dass er dann nicht großartig aufgreift, was vorher passiert ist. Erst richtig, was Teil 5 betrifft.
Ja gut, man sollte wahrscheinlich auch wenig übernehmen, das stimmt schon, aber irgendwie so einen Rückbezug hätte ich mir das nochmal gewünscht, oder dass dieser Botschafter aus Teil 5 vielleicht nochmal auftaucht oder sowas, keine Ahnung. I don't know. Ja.
Wir haben noch gar nicht unseren Starschauspieler angesprochen, der hier die Rolle des Antagonisten, des offensichtlichen Antagonisten natürlich übernimmt. Christopher Plummer.
Er hat eine Augenklappe, er muss böse sein.
Natürlich. Weiß auch von Anfang an, dass der hinter diesem Plot steht. Er wird ja auch gezeichnet als jemand, der eigentlich schon nicht so wirklich Bock darauf hat, dass jetzt Frieden ist, der eher ein bisschen kriegsgeil ist. Und er ist dann auch derjenige, der Kirk und Spock vor Gericht anklagt in diesem Schauprozess, wo letztendlich ein Schuldspruch ohne Beweis fällt. Und wo sehr viel manipulierte Beweise aus dem Nichts auftauchen, wo man sich fragt, wie ist denn das in den Besitz der Klingonen gekommen? Haha, da auch gibt es später noch eine schöne Erklärung dazu. Und dann werden die beiden, wie gesagt, in dieses Straflager, auf diesen Eismond verfrachtet. Auch da sehr deutliche Anspielung an sibirische Gulags. Alles ist eises Kälte und man muss in den Minen schuften. Und wer nicht mitmacht, der ist ganz, ganz schnell tot. Und parallel dazu haben wir einen Plot auf der Enterprise, ein Detektivplot, bei dem Spock ja quasi versucht herauszufinden, was zum Teufel ist denn jetzt eigentlich passiert? Warum hat unser Schiff scheinbar zwei Torpedos abgefeuert? Wo sind die Attentäter, die offensichtlich von unserem Schiff gebeamt sein müssen? Und das im Wechsel, in der Parallelität der Erzählung fand ich extrem angenehm.
Unterhaltsam.
Ja.
Auf jeden Fall, ne? Also das muss man wirklich so sagen, dieser Detektivplot ist eigentlich wirklich so lustig, dass diese komplette Crew meistens irgendwo rumsteht und dann hat man so ein paar Dialogzeilen, was hätte sein können, bla bla bla, und dann auf geht's, suchen wir den Täter. Und dann verteilen sie sich irgendwie. Also ganz lustig. Während natürlich der eigentliche Schuft unter ihnen weilt, nämlich, ich habe ihren Namen vergessen.
Ja, ich auch. Aber Kim Cattrall spielt sie. Lieutenant Valeries, auch eine Vulkanierin, ne? Und irgendwie designierte Nachfolgerin von Spock. Kim Cattrall, bekannt aus Sex and the City zum Beispiel.
Okay. er soll offensichtlich natürlich eigentlich aus Episode 2 und 3 Sarek, wie hieß sie nochmal?
Sarek,
ne? Sarek, genau. Nur Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, der da noch so ein bisschen Einfluss hatte und dann auch verstorben ist, glaube ich.
91 ist er verstorben, ja. Also der Film ist ihm gewidmet.
Der Film ist ihm gewidmet. Hat sich dagegen ausgesprochen. Sonst hätten wir da eine Rückkehr gehabt. Und ich glaube, die Schauspielerin von früher, unser Star-Schauspielerin Kristen Ehrlich.
Kristen Ehrlich, ja. Die war ja auch schon beim dritten Teil nicht mehr dabei und wurde umbesetzt. Also.
Ja, und hätte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch zu viel Geld gekostet. Ja. Naja, zumindest ist auch sie eine Verräterin, die dann schon ein bisschen offensichtlicher ist, wie ich finde. Also ich meine, sie ist die einzige neue Figur von unseren geliebten Crewmitgliedern. Wird schon keiner Verräter sein. Also
ja, ich hatte sie lange Zeit nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Kann sein, dass ich da einfach naiv war. Aber ich habe so ein Grundvertrauen in Vulkania anscheinend entwickelt. Durch ihre Rationalität und durch ihre Vernunftbegabtheit, auch ihren Fokus auf Vernunft. Und waren die nicht auch quasi nicht in der Lage zu lügen? So kam mir zumindest immer Spock vor, dass er sehr viel Probleme damit hat, quasi die Wahrheit zu verschleiern. Und dass sie dann am Ende doch die Verräterin ist, deswegen hat mich das doch eher kalt erwischt.
Ja, scheint vielleicht auch ein männliches Problem zu sein, ich weiß es nicht. aber sie kann es auf jeden Fall und treibt ihr Spiel mit der Crew. Und das alleine als Plot-Twist quasi hätte ich gesagt, ja, okay, gut, ja. Kann man machen, aber sie ist ja quasi Teil einer größeren Verschwörung und das fand ich wiederum cool, dass sich quasi alle Nationen oder alle Völker, wichtigen Völker dieses Universums zusammentun, um einen großen Plot zu schmieden gegen die Regierung und so, und das war irgendwie, das hatte irgendwas.
Ja,
hatte
irgendwas Cooles. Also einzelne Vertreter mehrerer Spezies, ne? Also die Menschen, die Klingonen, die
Genau, also hier, quasi sie arbeiten zusammen, nur um dann nie wieder zusammenzuarbeiten.
Ja, und das ist auch eine ganz große Stärke dieses Films, diese Friedenskonferenz, die dann da stattfindet, wo dann auch am Ende
ja, das naja, Finale sieht aus, als wäre es so ein Treffen in der Turnhalle.
Ja, von der Inszenierung jetzt mal abgesehen, aber allein, dass da so viele verschiedene Spezies auftauchen, das gibt diesem Film eine gewisse Größe oder dem Universum eine Größe, ein Volumen, wo ich dachte, ach, so viele verschiedene Spezies gibt noch, genau auch übrigens im Gulag, wo ja auch noch mal verschiedenste Spezies auftauchen. Auf einmal kriegt dieses Universum durch diesen mit diesem Film so eine Größe, so ein Volumen, wo ich dachte, holla, das ist ja wirklich, da existieren ja noch mehr außer diese vier Spezies, die wir bisher hatten. Und das fand ich auch wunderbar.
Ja, ich fand, im Prinzip gebe ich dir recht, aber ich gebe irgendwie so ein paar Jahre später, der Galaktische Rat bei Episode 1 ist halt dann so unfassbar riesig. Aber ich glaube, der kommt erst bei Episode 2, ne? Na egal.
Nö, bei 1-1 schon, ja.
Also ich hätte mir dann schon irgendwie so ein große Location erwartet oder sowas. Man muss es ja nicht sehen, aber irgendwie so ein mehrstöckiges Gebäude oder sonst was. Und hier haben wir wirklich so Turnhalle von Emsbüttel. Wurde kurz gemietet und ein paar Fähnchen dran gehangen. Das sah für mich leider ein bisschen cheesy aus, so diese Friedenskonferenzsaal. Aber gehört ja auch immer ein bisschen dazu. Gehört ja auch ein bisschen dazu, dass wir hier nicht die Hochglanzproduktion haben, sondern nur in Anführungszeichen 30 Millionen Dollar für einen großen Science-Fiction-Film zur Verfügung haben.
Dass der überhaupt so viel gekriegt hat, ist schon mal ein Wunder, nachdem Teil 5 wirklich so ein Flop war. Aber es war auch ein harter Kampf ums Geld.
Wie immer. Kennen wir.
Bevor wir noch ins Finale kommen, vielleicht noch meine klitzekleine Sympathie-Lieblingsstelle dieses Films, nämlich dann Spock und Kirk entkommen ja dann diesem Gulag und ist letztendlich, stellt sich heraus, nur ein Manöver, um die dann doch dahin zu richten. Draußen in der Eisweite und...
Ach so, du meinst das Beamen.
Genau, ja. Und dann stehen sie da vor dem Bösewicht, die Crew der Enterprise ist bereits zum Beamen und der Bösewicht sagt, jetzt wo ich euch töten werde, kann ich euch ja eh verraten, wer der Drahtzieher hinter der Sache ist. Es war und in dem genauen Moment, in dem werden die weggebeamt und da wird so wunderbar mit diesem Klischee des plappernden Bösewichts gespielt. Ich habe wirklich laut gelacht in dem Moment.
Ja, aber auch halt dieses Crew-Ding kommt dann ja auch wieder irgendwie. Ach Leute, jetzt gerade in dem Moment müsst ihr uns hochbeamen, jetzt, also wollt ihr wieder zurück? Nee, weißt du, wie arschkalt das da ist. der Moment war sehr schön, ja. Ja, wir haben noch also es geht dann ja Richtung Finale, weil ja quasi unser Vulkanierin ausplaudert, aber nur durch die anderen vulkanischen Kräfte von Mr. Spock. Die er selten anwendet, weil es dem Gegenüber scheinbar Schmerzen
bereitet. Ja, es ist eine Folter. Es ist eine Folter quasi, die den Insight zu bringen. Und vielleicht jetzt nochmal, wir haben jetzt so ein paar Plotpunkte übersprungen. Für alle, die, bei denen der Film schon länger her ist oder die ihn halt nicht gesehen haben. Also letztendlich stellt sich heraus, es gibt ein neues vulkanisches Schiff, ein Prototyp, der sich unsichtbar machen kann.
Klingonisch,
ja. Siehst du, ich komme durcheinander. Klingonisches Schiff, das sich unsichtbar machen kann und dabei aber auch feuern kann. Von dem kam die, also Geschosse abfeuern kann. Von dem kamen die Photon-Torpedos und gleichzeitig hat halt unsere neue Vulkanierin an Bord der Enterprise, hat sie zwei Soldaten beauftragt. Sobald das Schiff getroffen ist, beamt ihr euch rüber, bringt den Botschafter um und kommt zurück. Und diese beiden werden dann auch tot gefunden an Bord der Enterprise, weil die Vulkanierin sie exekutiert hat. So dröselt sich das dann auf.
So kommt es dann alles heraus, genau, und dann soll es zur Friedenskonferenz gehen, dessen Ort aber geheim ist. Dann kommt auch nochmal George Takei um die Ecke mit seinem Schiff, der Excelsior. Und ja, Christopher Plummer als Klingonen-Infiltrator stellt sich ihnen entgegen mit ihrem neuen Schiff. Und die große Lösung ist dann ein Photon-Torpedo, der auf... was nochmal angesetzt wird, auf Staub? Nee, auf
ja, die auch wenn
Strahlung
das,
oder so?
Ja, auch wenn das unsichtbar ist, das Schiff hinterlässt es eine gewisse Strahlung, wenn es sich fortbewegt im Raum. Und auf die Weise können sie dann ausschalten.
Es wird beschossen, dadurch wird es sichtbar und feuerfrei. Und Christopher Plummer wird in einzelne Teile geschossen.
Zu einem auch
sehr merkwürdiger, aber auch schöner Effekt vorher. Schöner Effekt, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. In der Schwerelosigkeit werden ja der alte Kanzler irgendwie getötet und so. Und die Blutkörperchen kommen dann so einzeln raus in 3D-Animationen. Und dann wird die Schreiberger wieder eingeschaltet und sie platschen so nach unten mit, wie so Schleim. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Szene irgendwie technisch interessant fand und irgendwie verrückt für Anfang 90er oder einfach scheiße.
Ja, es ist halt Anfang 90er Jahre.
Auf jeden Fall eine Style-Entscheidung.
Also es ist Anfang 90er Jahre, CGI, man sieht es halt. Ich meine, es ist eine Flüssigkeit, es ist eine rote Flüssigkeit. Deswegen ist da jetzt der visuelle Verfall nicht ganz so extrem. Ich glaube aber allein, dass das physikalisch halbwegs korrekt ist. wie das Blut in der Schwerelosigkeit aus dem Körper suppt und dann, wenn es eingeschaltet wird, platscht es nach unten. Das fühlte sich schon sehr korrekt und authentisch an. Halte ich ihm auch zugute, dem Film. Ich habe sehr viel Lob übrig.
Das war eher Blutblöpper, die da raus. Also ich konnte es mir nicht so ganz vorstellen.
Ja, vielleicht haben die auch aber dickeres Blut, die Klingonen.
Ja. Ist ja auch alles in Ordnung. Naja, kommen wir zum Grande Finale. Und das fand ich, also da muss man, glaube ich, Nicholas Meyer die Credits für geben. Das war saugut inszeniert. Diese Zwischenschnitte zwischen dieser Friedenskonferenz und den Attentäter, der da langsam voranschreitet, und dem Finale zwischen den Schifffights. Das war saugut geschnitten und saumäßig gut inszeniert.
Ja.
Größten Respekt, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war, obwohl ich jetzt den Film jetzt vielleicht nicht absolut herausragend finde, aber da war ich schon wirklich auf Edge of my Seat.
Ja, tolle Kameraarbeit, daran erinnere ich mich noch, dass das sehr gute Kameraarbeit war, auf jeden Fall auch.
Ja, also da war wirklich Schluss mit billig und Pappe und sonst was, sondern das sah wirklich alles hervorragend aus. Auch der Sportsaal Elmsbüttel hat da alles gegeben. Also es war wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das Finale haben sie echt wahnsinnig gut rausgeholt. Quasi kompletter Kontrast zu Teil 5.
Genau. Und ja, am Ende wird dann alles gut. Und es gibt nochmal eine schöne persönliche Ansprache. Und das titelgebende unentdeckte Land ist natürlich die Zukunft, in die wir mutig voranschreiten sollen, ohne Angst, ohne Groll und so weiter. Auch da gibt es vorher einen schönen Spruch, wo sich Kirk und der Botschafter unterhalten. Und der Botschafter sagt, wenn es eine schöne neue Welt gibt, dann wird das Leben darin für unsere Generation am schwierigsten. Also dieser, wirklich dieser über Jahrzehnte aufgebaute Groll und dieser Hass und diese Feindschaft zwischen den zwei Völkern, die jetzt zu überwinden, das ist so die Kernbotschaft des Films, sowohl innerhalb dieser Handlung als auch natürlich nach außen hin, Ende Katakrieg jetzt endlich klar Schiff zu machen und in eine neue, bessere Zukunft zu streiten. Und diese sehr, sehr positive Botschaft, die halte ich ihm auch zugute. Und ja, dann, ich meine, das ist der letzte Film, das letzte Auftauchen dieser Original-Crew. Das muss auch irgendwie zelebriert werden. Und es wird ein bisschen kitschig, ne? Kirk soll eigentlich mit der Enterprise nach Hause fliegen, die soll demontiert werden. Aber einen letzten Ausflug machen wir noch. Er zitiert Peter Pan, der zweite Stern von rechts, und geradeaus zum Morgen, also ins Nimmerland, und dann fliegen sie ins Licht und dann ist die Chose vorbei. Und ich hatte schon so ein bisschen einen kleinen Kloß im Hals und so ein bisschen fand ich schon, ach ja, das war jetzt nochmal schön, weil wenn Teil 5 der letzte Film mit dieser Crew gewesen wäre, ich hätte ihnen nicht nachgetraut. Ich hätte gedacht, ach, zum Glück ist es jetzt vorbei. Aber nach diesem Film dachte ich, ach, das war jetzt schon ein bisschen schade. Ich habe die jetzt wirklich lieb gewonnen. Und das war ein sehr guter Film. Und das, also toller Abschluss. Das hat auch noch mal emotional so ein bisschen bei mir geklickt.
Ja, ob das jetzt am Ende Sinn macht oder sonst was, ist auch scheißegal. Es ist einfach ein schöner Abschluss. Und 90er-Jahre-Kitsch, würde ich sagen. Ne, einfach so ein rührseliges Ende ins Licht und noch mal so ein Zitat raushauen. Aber hat was auf jeden Fall, und wir sagen es ja immer auch wieder, für uns, also zumindest für mich, ich möchte nicht hier verallgemeinern, hat Star Trek auch so ein bisschen was Cheesy-haftes und das gehört dazu, und dann verzeiht man so eine Kitschladung dann auf jeden Fall auch deutlich mehr. Sie nehmen sich selber ernst, ja, aber auf eine entspannte, lockere Art und Weise, und das passiert halt auch jetzt hier. Und schöner Abschluss. Sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. Und ich bin gespannt, weil wir werden alle ja nochmal wiedersehen. Im Laufe der Zeit. Nur nicht mehr zusammen.
Ach so? Alle?
Nee, hier Dings, der stirbt, ne? DeForest Kelly.
Du meinst jetzt die Schauspieler und Schauspielerinnen, oder was?
Ja.
Okay, das ist eine Ankündigung, die höre ich das erste Mal. Also ich weiß, dass wir die Figuren wiedersehen werden, aber halt von neuen Leuten verkörpert.
Ja, dann schau dir mal den Untertitel des nächsten Films an.
Der nächste
Film. Vielleicht wird dann einiges klarer. So lang gehen wir in die Bewertung ein. Erstmal für Teil 6, bevor wir zu Teil 7 kommen. Das dann in 2 Monaten.
Okay. Okay. Interessant. Na gut, da bin ich ja mal gespannt.
Protonentorpedos vergeben wir.
Ja.
Und ich bin bei 4 Photonentorpedos. Es ist ein schöner Film, es ist ein unterhaltsamer Film, es ist ein gutes Ende, es ist technisch alles super, es ist fantastisch inszeniert. Captain Kirks Figur macht mir ein paar Schwierigkeiten, wie ich schon erwähnt hatte, und den Plot-Twist, also den reinen Plot-Twist auf der Enterprise fand ich jetzt auch nicht so dolle, aber du hast schon recht, diese Krimi-Plot im quasi immer im Gegenschnitt zu diesem Gulag, das macht irgendwie schon Spaß. Im Hintergrund hast du so eine galaktische Verschwörung. Viel große philosophische Fragen, ob man so eine feindliche Rasse, nur weil sie feindlich ist, ausrotten lassen sollte. Star Trek at its best, könnte man sagen. Kleinigkeiten, die man kritisieren kann, deswegen 4 von 5.
Ja, mein überschwängliches Lob ist hoffentlich deutlich geworden. Für mich ist das bisher Peak Star Trek. Es geht um die große galaxieweite Politik. Es ist sehr zeitgeistig und hat trotzdem eine sehr universelle Botschaft. Es ist vom Drehbuch her sehr, sehr tight, sehr dynamisch. Viele Schauplatzwechsel, viele Plotpoints, die abgearbeitet werden. Viele verschiedene kleine Storybeats. Ne? Du hast schon, ja. Kriminalplot, wir haben diesen Gefängnisplot samt Ausbruch, wir haben eine Gerichtsverhandlung, wir haben so vieles in diesem Film inszeniert, war ich sehr zufrieden. Ich finde, das war ein würdiger Abschluss. Also für mich wird es schwierig, da noch ranzukommen für die restlichen Filme. Ich bin bei glatten 5 Photon-Torpedos.
Wupp, wupp, Volltreffer an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu den beiden Filmen zusenden. Wir haben es ja am Anfang der Folge schon gesagt, auf kinotagesstätte.com, auf Spotify oder Apple Podcast kann man kommentieren, aber vor allen Dingen auch bewerten. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und schaut doch mal bei Instagram vorbei bei uns und folgt. Ja, das würde uns auch sehr freuen. Danke, Christian.
Danke, Marius.
Für diesen Track Talk. Und Track Talken werden wir wieder in 2 Monaten. Nächsten Monat geht unsere Game of Thrones Reihe weiter mit Staffel 3. Es wird sehr interessant. Ich freue mich sehr. Hoffentlich finde ich dort Zeit in all meinem Bachelorarbeitsstress aktuell. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Und nächste Woche machen wir mit etwas vollkommen anderem weiter, weil ich nicht weiß, was nächste Woche für eine Folge ansteht. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.